Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Online Dates. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit uns gemeinsam unserem heutigen Gast Tabea Hirnlein lauschen. Tabea Hirnlein hat Bildende Kunst und Theater an der Universität Hildesheim studiert und ist seit dem Jahr 2021 als freischaffende Theaterpädagogin tätig. In dieser Funktion kooperiert sie mit verschiedenen Bildungseinrichtungen und unterrichtet Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler sowie Hochschulstudierende. Sie ist Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Professur für Neueste Deutsche Literatur und Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur hier an der TU Dresden. Herzlich willkommen und hallo, Tabea Hirnlein. Schön, dass du heute da bist, Tabea.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns, dass wir uns heute, oder ich mich mit dir, über das Thema Podcast als Prüfungsformat unterhalten darf. Ein Vögelchen hat uns nämlich gezwitschert, dass du in deiner Lehrveranstaltung das anbietest. Und wir als Team Digitale Lehre interessieren uns natürlich immer für jegliche Form von digitalen Prüfungsformaten, aber vom prinzipiell digitalen Lehren und Lernen. Das ist ja unser großes Thema als Team und ja, deswegen dachten wir, oh, dann müssen wir unbedingt nachfragen, ob die Tabea Hirnlein Lust hat, zu uns zu kommen, und das hattest du und da freuen wir uns sehr. Ja, und wir starten alle Folgen unseres Podcasts Online Dates mit so einem kleinen Auflockerungsspiel, vielleicht so eine kleine Aufwärmübung, wie es das im Theater gibt. Oder hoffentlich auch im Theater gibt.
Ja, auf jeden Fall immer.
Sehr gut. Dann weißt du das vielleicht zu schätzen, dass wir das jetzt kurz machen. Und wir nennen diese kleine Aufwärmübung Speed Dating. Also wir haben jetzt gleich ein Speed Date zusammen, passend zu unserem Titel Online Dates. Und in diesem Speed-Dating-Format wird es darum gehen, dass ich dir zwei Begriffe nenne und du dich jeweils für einen der beiden Begriffe eben nur entscheiden kannst. Also es ist wirklich eine Entweder-Oder-Frage. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gleich mal ein Beispiel bekommen, würde ich jetzt zu dir sagen, Hund oder Katze?
Katze.
Sehr gut. Okay.
Keine Begründung, oder?
Keine Begründung, okay. Nein. Es geht wirklich nur darum, es sind auch keine zu persönlichen Fragen, also du musst uns jetzt nicht dein Innerstes offenbaren, sondern es geht wirklich nur darum, einfach so ein bisschen mal zu hören, wie du zu diesen Fragen stehst. Mhm. Und wenn du bereit bist, dann
geht los.
Dann geht's jetzt los, okay. Und die erste Frage lautet, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Verstehe ich so gut. Die zweite Frage, Mensa oder Meal Prep?
Mensa.
Mensa, okay. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was Meal Prep ist. Ich habe es vor allem gewählt wegen der tollen Alliteration. Aber Meal Prep ist quasi die Vorbereitung des Essens zu Hause, damit man also was Selbstgemachtes oder zumindest Selbstgeschmiertes mitnehmen kann. Aber manchmal hat man da auch keine Zeit dafür und dann würde ich auch ja, die Mensa sagen. Die dritte Frage lautet Notizblock oder Notebook?
Notebook.
Okay. Die vierte Frage, E-Mail oder Anruf?
E-Mail.
Okay. Es verurteilt dich niemand für deine Antwort.
Nee. Ich denke immer, ich würde was Drittes sagen. Es ist was Drittes.
Ja. Das ist das Fiese an diesem Format. Ja, ja. Man muss sich für den Moment entscheiden. Wir können das ja dann für weitere Folgen dann mitnehmen, dass wir sagen, okay, wir wählen auch mal aus, dass wir sagen, kann ich jetzt so nicht sagen.
Genau. Oder ihr könntet eine Assoziationskette machen.
Oh, hättest du ein Beispiel?
Also wenn du jetzt mich gefragt hast, ja. Ne, E-Mail-Anruf, ja. Was ist dein, ja. Würde ich jetzt sagen Messenger.
Ah, dass man das quasi noch erweitert, das ja. Format. Okay, verstehe. Guter Tipp. Das nehme ich mal, schreibe ich mal gleich mal mit hin, wenn ich einen Stift hätte. Gedanklich schreibe ich es mir auf. Okay. Die fünfte Frage. Präsenz oder virtuell?
Ich bin wieder beim dritten Wort. Ja. Hybrid. Nein, Präsenz. Präsenz.
Okay. Die sechste Frage. Sehen oder hören?
Sehen.
Okay. Bühnenstück oder Hörspiel?
Bühnenstück.
Mhm. Und die letzte Frage, Hörspiel oder Podcast?
Podcast.
Sehr gut. Dann haben wir doch gleich das passende Stichwort. Hörst du Privatpodcasts?
Ja.
Ja. Und darf ich fragen, was du hörst?
Also ich höre verschiedene Dinge. Neben der Theaterpädagogik bin ich ja auch noch als Fotografin selbstständig.
Ja.
Und es gibt einfach unglaublich viele Fotografie-Podcasts, wo einfach sich auch über Erfahrungswerte und so weiter ausgetauscht wird und so ein bisschen rund um die Selbstständigkeit Wissen vermittelt wird. Das höre ich so ganz gerne als so immer wiederkehrende Wissenssnacks. Und dann höre ich beim Bilderbearbeiten auch so Quatsch-Podcasts, die einfach so nebenher reden, so Todesfälle und solche Dinge. Genau, ja.
Ja, verstehe ich gut. Das höre ich auch sehr gern, manchmal auch zum Putzen oder so. Also
das geht auch sehr gut, ja.
Einfach, dass jemand so im Hintergrund schnattert und so ein bisschen davon ablenkt, wie nervig die eine oder andere Sache da vielleicht ist, die man da jetzt so sauber machen muss.
Total. Schön. Ich höre auch total gerne solche, ein bisschen nerdigen Marketing, SEO, Podcasts, wo man nochmal so die neuesten Updates so mitbekommt, genau.
Aber cool, also es ist ja wirklich die volle Bandbreite. Das ist nicht so eine bestimmte Sparte, sondern wirklich das volle Programm. Ja. Cool, find ich sehr schön. Und jetzt bist du ja aber von Haus aus Theaterpädagogin, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon im Einspieler gehört haben. Und bist nach meinem Verständnis, und da korrigierst du mich bestimmt sofort, eher in einer, oder erstmal würde man denken, in einer analogen Welt unterwegs. Wir haben eine Bühne, auf dieser Bühne haben wir vielleicht beeindruckende Kulissen, wir haben SchauspielerInnen, die durch ihr Auftreten, durch ihr Sein einfach den ganzen Zuschauerraum so mitreißen und mit in dieses Geschehen reinnehmen. Und ist für mich dann dadurch eben eine Art von Medium, was eben vor allem durch seine präsentische Anwesenheit so eine Wirkkraft hat. Und würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, das geht auch noch anders, das wird das irgendwie anders, erfahrbarer machen?
Also das stimmt natürlich, dass es ein Medium ist, das im Hier und Jetzt stattfindet und das auch die geteilte Zeit braucht. Und dann eben in diesem Austausch stattfindet, also zwischen Publikum und SpielerInnen auf der Bühne, was auch immer diese Bühne ist. Und da ist es eben für mich immer so, dass die Bühne oder das, was wir auf einer Bühne tun, das reflektiert, in Frage stellt, in Beziehung setzt, was uns im Alltag umgibt. Und also mein Smartphone ist mein verlängerter Hand. Und das ist auch die Erfahrung einfach in meinen theaterpädagogischen Kontexten und zwar schon sehr, sehr lange. Und warum soll ich das künstlich aussperren, wenn ich so ein Multifunktionsgerät immer bei mir habe?
Ja.
Und wir uns ja alle permanent digital und analog bewegen. Und deshalb hat es schon eben vor langer Zeit angefangen, dass ich das auch in meinen Inszenierungsprojekten mit Jugendlichen reflektiert habe und einbezogen habe und das so eine natürliche Erweiterung eigentlich des Bühnenraums geworden ist, damit auch zu experimentieren. Oder mein allererstes, unter dem Label digitales Theaterprojekt setzte sich eben damit auseinander, mal zu gucken, was bedeuten eigentlich, damals war es noch Tumblr.
Das ist schon länger her.
Also was einfach so Tumblr-Begriffe auf der Bühne machen. Also was bedeutet denn etwas auf der Bühne zu reposten oder mehrere Tabs gleichzeitig offen zu haben. Und dafür haben wir szenische Verfahren gesucht und das war unglaublich spannend. Oder wir haben so kreatives Schreiben-Experimente gemacht, genau, weil ich immer nicht mit fertigen Texten arbeite, sondern immer die Texte mit den SpielerInnen zusammenarbeite. Da haben wir alle auf der Probebühne an unseren Laptops gesessen und miteinander geschrieben und waren in einem Chat zusammen. Und das war ein sehr harmonisches Ensemble, die wirklich zugewandt, aufmerksam, total freundlich zueinander waren, wirklich auch ja, intime Momente miteinander geteilt haben von persönlichen Geschichten und so weiter. Und wir waren in diesem Raum zusammen und in einem Chat und die Situation kippte total. Das war total verrückt, weil wir plötzlich, wir waren anonym. Wir hatten nur Buchstaben eben als Nicknames. Und auf einmal kippte die ganze Kommunikation. Und das war eine total interessante Erfahrung, die wir dann als Textmaterial auch wieder auf die Bühne gebracht haben. Und hat einfach total zum Reflektieren angeregt, wie konnte das sein, obwohl wir, die so gut miteinander waren und auch ja wirklich gerade einen Raum miteinander geteilt haben, sobald eben die Anonymität darüber liegt und digitale Kommunikation, wie kann das so in eine andere Richtung abschweifen? Ja. Was wird da in uns wachgerufen? Und wie weit sind wir da auch plötzlich bereit zu gehen oder Dinge auszuprobieren und herauszufordern? Das war ganz spannend.
Also das klingt, ja, das klingt wirklich spannend, weil ich sonst wirklich der Annahme gewesen wäre, dass digitale Medien eher dazu einladen, eben sich hinter dieser Anonymität zu verstecken und nur zu beobachten, was machen die anderen, wie reagieren die anderen aufeinander, aber weniger sich so aus sich rauszugehen. Also natürlich, wir kennen es alle von den sozialen Medien, die uns so umgeben, da gibt es immer Personen, die sich präsentieren und andere, die quasi als Konsumenten, Konsumentinnen das einfach ansehen und dann mehr oder weniger positiv, negativ kommentieren. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass diese Hürde einfach größer ist, wenn man sein Gegenüber nicht sehen kann und man nicht diese Sicherheit hat, dass man irgendwie direkt gespiegelt bekommt, wie nimmt der Gegenüber das wahr, dass die Personen in dem Chat eben dann einfach still geblieben wären. Aber genau das ist ja eben genau das Gegenteil passiert, oder?
Total.
Ja.
Und das Interessante war, dass man eben ja nicht so gesichtslos war. Also man wusste zwar nicht, wer es geschrieben hat, aber im Raum konntest du ja permanent die Mimik der anderen sehen.
Ah, okay.
Und das war total abgefahren.
Ah, ihr habt das richtig als Video, visuelle Aufnahme oder wie habt ihr das?
Wir saßen zusammen in einem Raum.
Ach so.
Ganz analog, so wie wir hier gerade.
Ach,
und jeder
okay,
hatte
entschuldige, einen, ja, das habe ich ganz falsch verstanden. Ja,
jeder hatte einen Rechner vor sich.
Ja.
Und dann haben wir aber quasi nur digital miteinander kommuniziert in einem Chat, der uns anonymisiert hat.
Ja.
Und das war sehr spannend, sehr spannende Erfahrung.
Dann öffnete sich sozusagen dadurch irgendwie so eine Möglichkeit, eben dann das vielleicht offen auszusprechen, was man sich sonst nicht getraut hätte, oder?
Genau, oder auch mal eben in eine sehr bösartige Richtung zu gehen, was vielleicht sonst gar nicht die eigene Identität ist.
Okay.
Und da auch mal zu gucken, wie reagieren denn die anderen, wenn sie jetzt auch nicht wissen, dass das von mir kommt.
Okay.
Und ja, und dann, genau, kann ich ein Pokerface behalten oder nicht? Oder ich sehe ja dann auch direkt die Reaktion in den Gesichtern. Ja, und das hat aber zu ganz interessanten Szenen geführt. Und es hat auch dazu geführt, dass wir uns dafür entschieden haben, jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin ein Handy zur Verfügung zu stellen während der Vorstellung und das quasi parallel zum Bühnengeschehen, was man sich nicht so vorstellen kann, dass es hier einen Zuschauerraum gab und dort eine Bühne, sondern Bühne und Zuschauerraum waren geteilt und dann bekam eben noch jeder Zuschauer, jede Zuschauerin ein Handy von uns in die Hand und damals war WhatsApp brandneu.
Oh!
da gab es die erste WhatsApp-Gruppe und wir haben quasi einen WhatsApp-Raum zur Verfügung gestellt und alle ZuschauerInnen haben quasi diese digitale Gruppe noch miteinander geteilt und hatten auch die Möglichkeit, A, nochmal zusätzliche Geschichten über diesen Chat zu lesen, aber auch eigene Geschichten einzugeben oder sich über das, was sie gerade sehen, auch auszutauschen.
Also während der Veranstaltung sozusagen.
Während der Vorstellung, ne?
Genau. Schön, weil das ist ja sonst auch immer im Theater sehr eher, pst, wir sind alle ganz still und lauschen aufmerksam, was ja auch richtig und wichtig ist. Aber manchmal hat man ja doch so diesen Drang, oh, ich würde jetzt gerne meinen Sitznachbar, Sitznachbarin was zuflüstern, wie ich das gerade finde, an was mich das erinnert oder so. Und dann ist das ja eigentlich eine gute Möglichkeit.
Genau, also wir wollten eben damit experimentieren, was passiert dann. Und es war irgendwie schnell klar, es kann jetzt nicht nur einfach irgendwie eine offene Gruppe sein, die jetzt so ziellos dahinläuft. Mhm. Wir hatten es auch mit einem Publikum 14 plus zu tun, sondern also es muss schon ein Geschichtenkanal sein, auch also über den die Inszenierung auch quasi eine zusätzliche Spur erhält. Mhm. Und diese Spur sollte aber eben nicht nur eine Senderspur sein, sondern wir wollten auch was empfangen. Und das war ganz spannend. Und die erste Probe, wir haben einen Probendurchlauf damit gemacht, da war eine Klasse eben da und hat sich das angeschaut, war für uns auch ein bisschen befremdlich, weil wir das im Theater ja nicht gewohnt sind, dass unsere Zuschauerinnen auf leuchtende Endgeräte schauen. Und wir auch wirklich Zweifel hatten, wie fokussiert sie auf diese beiden quasi Kanäle sein können, also auf das, was um sie herum passiert und auf das, was auf dem Telefon passiert. Und es war aber ganz spannend, weil im Nachgespräch habe ich wirklich viel über geteilte Wahrnehmung gelernt und erfahren, nicht gelernt, erfahren, dass sehr genau beschrieben werden konnte, was um sie herum passiert ist, auch welche Beziehungskonstellationen angesprochen wurden, welche Bilder um sie herum auch entstanden sind. Und obwohl ich objektiv als Spielleiterin die Probe angeschaut hat, das Gefühl hat, die haben die ganze Zeit, waren die nur in dem Chat und haben nur ganz andere Sachen geschrieben.
Ah,
aber es hat total gut für sie funktioniert und war wirklich so ein Kanal von, ich kann dort meine Beobachtung loswerden und kann mich daran auch ein Stück festhalten. Es gibt mir Sicherheit in diesem geteilten Zuschauer-Bühnenraum, der für 14-Jährige extrem herausfordernd ist, weil es eben plötzlich keinen Stuhl gibt, an dem sie sich festhalten können oder auf den sie sich zurückziehen können. Also sind ja dem Geschehen auch so ein bisschen ausgeliefert und da war das Smartphone in der Hand tatsächlich ein Anker, mit dem man sich eben dann auch mit den anderen ZuschauerInnen verbinden konnte. Und die SpielerInnen hatten auch Zugang zu dieser Gruppe und haben auch währenddessen mitgeschrieben und Sachen mitgelesen.
Das klingt sehr spannend. Und habt ihr oder du das dann mit ganz vielen verschiedenen Altersgruppen oder wirklich eher mit Jugendlichen gemacht?
Genau, also es war eine Inszenierung am THG, Theater Junge Generation, das ist das Kinder- und Jugendtheater hier in Dresden, wer es nicht kennt. Und dort gibt es eine Sparte, die Theaterakademie, die habe ich damals geleitet als Theaterpädagogin. Und dort spielen Jugendliche für Jugendliche. Und das Publikum, was ins THG kommt, unter anderem, sind Schulklassen.
Okay.
Das heißt, in eine Vorstellung kamen immer zwei Schulklassen. Und genau, es waren SpielerInnen von, die Jüngste war damals, glaube ich, 17 und der Älteste war 20. Und es waren noch zwei professionelle SchauspielerInnen aus dem Ensemble mit beteiligt.
Schön. Also ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit für diese Altersgruppe überhaupt Theater zu erfahren, denn das ist vielleicht auch nicht so üblich, dass man in diesem Alter schon ins Theater geht, wenn es auch nicht aktiv irgendwie gefördert wird durch die Schule oder durch das Zuhause oder so. Und umso schöner, dass ihr die Gelegenheit bietet, eben sowas auch, Theater vielleicht in so einer Form auch mal anders erfahrbarer zu machen.
Ja, und es ist einfach nochmal, also bestimmte Themen können besonders gut von Gleichaltrigen für Gleichaltrige verhandelt werden.
Das glaube ich, das glaube ich. Und ist das ein Format, also ich sage jetzt mal, dass man SchauspielerInnen auf der Bühne sieht und dann die Möglichkeit hat, über irgendein digitales Gerät zu kommentieren, was man sieht. Ist das auch ein Format, was du in deine Lehrveranstaltung hier an der Uni mitnimmst und das dort vorstellst? Oder?
Also ja, ich rede schon über digitale Produktion, aber ich versuche natürlich das auch immer weiterzudenken. Und auf das Format Lehrveranstaltungen zu adaptieren. Mir fällt jetzt ganz spontan ein Beispiel ein oder zwei Beispiele, um jetzt nochmal beim Smartphone vielleicht zuerst zu bleiben, in der Theaterübung. Genau, das ist ein wöchentlich stattfindendes Format von zwei Doppelstunden, wo es um die Grundlagen des Theaterspiels geht. Und dort ist mir eben auch wichtig, dass wir das Smartphone als Möglichkeit des Theaterspielens mit einbinden und eben auch über den öffentlichen Raum arbeiten. Und es gibt immer eine Veranstaltung, die sich eben wo ich die Studierenden mit ihren Smartphones durch die Stadt schicke und wir quasi nur über eine Gruppe miteinander verbunden sind und die verschiedene Handlungsanweisungen bekommen, wie sie sich durch die Stadt bewegen sollen, was sie vielleicht beschreiben sollen. Sie können dann Videos, Sprachnachrichten, Fotos in die Gruppe stellen, die dann von anderen wieder aufgenommen werden, auf ihren Weg mitgenommen werden. Genau, und wo wir quasi alle in Präsenz, alle gleichzeitig an unterschiedlichen Orten in der Stadt unterwegs sind und ja, letztendlich künstlerische Forschung betreiben. Und was dann wieder Eingang in unsere Recherche für unsere Werkschau findet. Und manchmal gibt es dann auch digitale Spuren noch davon in der Werkschau. Genau. Und ein anderes Format war, das hatte aber sehr mit der Inszenierung zu tun, die wir gesehen haben, eben in Aufführungsanalyse, dem Seminar, haben wir eine Produktion gesehen. Da war das Setting so, dass die SpielerInnen auf der Bühne das Stück, was sie gleich spielen werden, nicht kannten. Und sie hatten Kopfhörer in den Ohren und haben quasi live den Text eingesprochen bekommen auf die Ohren und mussten den dann quasi gestalten und das gleichzeitig spielen. Also es war so ein Simultan-Charakter und sind quasi so von außen gesteuert worden.
Okay.
Hast du eine Vorstellung?
Ganz grob, also ich gebe natürlich zu, ich bin wenig bewandert. Ja. Also ich bin zwar, gehe gerne selbst ins Theater, aber kenne jetzt diese Formate leider
nicht. Ja, ja, alles gut, genau. Deswegen ist so, also hast du das Gefühl, du hast so ein Bild, also es wäre jetzt wie, wenn ich dir sage, Lisa, du sagst jetzt herzlich willkommen in unserem Podcast und du müsstest gleichzeitig sprechen und das sagen, was ich dir gerade gesagt habe. Also du hast quasi meine Stimme auf dem Ohr, die hört sonst niemand.
Ja, ich verstehe.
Und du musst quasi das, was ich dir sage, lautbar machen.
Also quasi wie Übersetzungsarbeit leisten, also wie jemand, der simultan übersetzt.
Ja, ja, eben. Genau.
Jetzt habe ich es verstanden.
Und so war die ganze Aufführung geplant und es war eben dieser Steuerungscharakter und das fand ich ganz interessant und habe dann die Lehrveranstaltung, wo wir dann über die Aufführung gesprochen haben und uns ausgetauscht haben, nur über eine Computerstimme geführt. Also ich habe mir ein Skript vorgeschrieben, welche Fragen ich fragen will und habe das dann nur über die Computersprachausgabe erledigt. Ja. Also ich war anwesend und habe auch Texte adaptiert vor Ort und auf Fragen auch geantwortet, aber ich habe eben immer zuerst geschrieben und dann auf Sprachausgabe gedrückt. Und das machte was mit den Studierenden. Die waren, das war, glaube ich, eine nachhaltige Lehrveranstaltung.
Oh, wirklich, ja.
Ja, also am Anfang fanden sie es lustig, weil sie auch, glaube ich, wirklich dachten, das ist jetzt halt so die Einführung und der Einstieg ins Thema dieser Aufführung. Und als sie aber merkten, das geht jetzt die ganzen anderthalb Stunden so, dass sie mit mir quasi nur über eine computergenerierte Stimme reden können, was mich so irgendwie entmenschlicht hat auf eine Weise, gab es wirklich so einen Punkt von, ja, Aggressivität ist zu viel gesagt, aber die waren schon bockig.
Oh!
Aber, also auf eine charmante Weise, aber sie waren wirklich, du ziehst das jetzt wirklich durch. Und, ja, ja. Weil es tatsächlich einfach zur Analyse der Aufführung gehört. Und ich glaube, sowas einfach in Betracht zu ziehen als Möglichkeit, um über eben auch digitale Elemente in Inszenierungen ins Sprechen zu kommen, also macht mir immer viel Spaß, das runterzubrechen. Genau.
Das sieht man, dass dir das Spaß macht und wie viel Freude du das jetzt gerade erzählt hast.
Ja.
Und nur für mein Verständnis, das, was dann aber zu hören war, was du eingesprochen hast, das war wirklich rein der Text oder waren da auch Regieanweisungen dabei, wer was jetzt gerade zu tun ist und dann, oder was?
Also bei den Spielerinnen auf der Bühne, die haben den Text gehört, den sie sprechen sollten und haben teilweise auch Regieanweisungen bekommen, wenn jetzt zum Beispiel ein Weg zu machen war oder eine Schranktür zu öffnen war. Genau. Und im Seminar habe ich die Aufgabenstellung, also das Austauschformats vorlesen lassen aber auch auf Rückfragen dann geantwortet und genau, eben immer neue Impulse, Fragenimpulse dann über diese Computerstimme reingegeben.
Mhm. Spannend. Und in welchen dieser verschiedenen Lehrveranstaltungsformate, von denen du uns jetzt erzählt hast, hast du dich dann entschieden, den Podcast als Prüfungsformat anzubieten?
Das war in der Aufführungsanalyse im letzten Semester. Und Aufführungsanalyse ist quasi ein Grundlagenseminar zum Thema, was ist eine Aufführung, was ist eine Inszenierung. Man schaut sich verschiedene Theaterformate an, man spricht darüber, man lernt die Grundbegriffe der Theaterwissenschaft kennen, Körper, Raum, Lautlichkeit, all diese Elemente nehmen wir einzeln durch und gehen tatsächlich viel ins Theater und sprechen über unsere Aufführungserfahrung.
Okay.
Weil das tatsächlich das Format ist, was die Studierenden, also im Großen sind es ja Lehramtsstudierende, die das Begleitstudium absolvieren, auch das Format ist, was sie später im Unterricht brauchen werden. Sie werden mit SchülerInnen ins Theater gehen und danach werden die SchülerInnen in den seltensten Fällen eine Aufführungsanalyse schreiben, sondern es wird Nachgespräche geben. Und dieses Sprechen über Theater ist etwas, das sind wir nicht gewohnt. Also, oder sind es nicht in der Weise gewohnt, wie es sein könnte. Also wir sind schnell, glaube ich, wenn wir auch selber ins Theater gehen, dabei zu sagen, hat mir gut gefallen oder wie hat es dir denn gefallen? Ja. Ich fand es so und so. Und das ist dann das Gespräch über das Theater. Und ich versuche eigentlich in diesem Seminar dafür zu öffnen, eben sich erstmal einer Beschreibung zu widmen. Was habe ich überhaupt gesehen? Welche Assoziationen hat das bei mir geweckt? Welche Emotionen hat das vielleicht auch bei mir geweckt? Wie habe ich das Publikum um mich herum empfunden? Und wie kann ich das dann auch einordnen in einen größeren Kontext von ich kenne den Stücktext, die Inszenierung hat aber jetzt eine ganz andere Gewichtung gelegt und so weiter. Das ist aber eben immer erst der zweite, dritte Schritt, ausgehend immer von der Wahrnehmung. Und dieses Sprechen über Theater muss geprobt werden, also oder geübt werden, eingeübt werden. Und Sprechen über Theater ist etwas anderes als Schreiben über Theater. Und wenn ich eine Theaterkritik schreibe, äußere ich mich anders, als wenn ich über Theater spreche. Und mir war es aber wichtig, wirklich die Studierenden, die ja doch ja durchaus sicher sind, im Text zu schreiben, für dieses Sprechen zu sensibilisieren und dafür aufzuwecken. Und dann habe ich, als ich so über die Prüfungsleistung nachdachte, dachte ich, das ist total schräg, wenn wir ein ganzes Semester Sprechen üben und wie wir unsere Eindrücke in Worte fassen können und wie wir die Theaterbegriffe, die wir uns erarbeitet haben, da auf die Inszenierung anwenden können und sie auf einmal dann eine Hausarbeit schreiben
können. Ja.
Und dann dachte ich, das geht doch besser.
Du würdest gegen deine eigene Theorie sozusagen arbeiten. Ne?
Ja. Und dann dachte ich, aber also dann lasst uns das doch so machen und einen Podcast als Prüfungsleistung anbieten, wo eben auch eine Gruppe von 4 bis 5 Studierenden sich austauscht über das, was sie gemeinsam gesehen haben. Ah, das war quasi Bedingung, dass sie gemeinsam eine neue Aufführung besuchen, also keine Inszenierung sich vornehmen, die wir im Seminar schon gesehen hatten, sondern sich selber nochmal die Spielpläne der Dresdner Theater anschauen, sich relativ bewusst auch für eine Inszenierung entscheiden und dann zur gleichen Aufführung gehen und diese Aufführungserfahrung dann reflektieren in einem Podcast-Gespräch unter Anwendung eben der Fachbegriffe und so weiter.
Okay, und war das dann eine Art Interview, also dass die Studierenden sich gegenseitig interviewt haben oder wie hast du das dann angelegt oder welche Voraussetzungen hast du gestellt, wie das aussehen soll?
Also wir haben uns im Seminar so einen Dreischritt erarbeitet, eben über Erinnern, Beschreiben, Einordnen. Genau, und diese Einordnung erfolgt eben über Fragen an die Inszenierung und dann die Reflexion der Aufführung. Und diesen Dreischritt sollten Sie vollziehen. Ob Sie das dann in einem Interview gemacht haben oder tatsächlich auch in einer vorher aufgeteilten Funktion, Das war ihnen überlassen. Haben sie ganz unterschiedliche Lösungen gefunden. Mhm. Manche haben sich zum Beispiel die Themenbereiche aufgeteilt, dass eine Person hat nochmal stärker die lautlichen Aspekte der Inszenierung hervorgehoben. Die andere Person hat sich nochmal mehr über die körperlichen Aspekte der Inszenierung geäußert.
Ja.
Genau. Andere haben wirklich so eine Interviewsituation draus gemacht. Das war sehr unterschiedlich gelöst und aber so auch intendiert.
Okay. Und war es dir dabei auch wichtig, dass alle Studierenden einmal zu hören waren während der Aufnahme?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Jeder Studierende, jede Studierende musste eine Sprecher. Rolle haben.
Finde ich persönlich auch wichtig. Es ist, wirkt vielleicht dann manchmal so merkwürdig, wenn man, man kennt das vielleicht so aus Referaten von der Uni, dass man sagt, naja, wenn ich dir das vorbereite, dann kannst du ja das Referat halten. Und wo man sich dann aber vielleicht als Lehrender, Lehrende denkt, naja, was ist das jetzt für eine Referatleistung, wenn man nicht, oh, oder in dem Fall jetzt für eine Art Prüfungsleistung, wenn es eine mündliche Leistung ist, wenn nicht alle aber zu hören waren und zum Ausdruck gebracht, also quasi ihren Teil nochmal beigetragen haben, zum Gesamtergebnis hörbar beigetragen haben.
Das war interessanterweise aber gar keine Frage, ob das so sein muss.
Ja. Ja,
das war, glaube ich, relativ selbstverständlich, weil auch im Seminar schon immer alle hörbar waren. Also dass so ein Grundprinzip auch ist, der Nachgesprächsformate, die ich so anbiete, dass jeder und jede zum Sprechen angeregt wird.
Schön, dass das dann auch gleich aus dem Seminar so rauskam und alle ja, da gar keinen Zweifel dran hatten, dass das so passieren kann. Schön.
Ich sage mal, der Schlüssel ist, dass alle ihre Namen kennen.
Ja. heißt jetzt was konkret?
Also lege ich großen Wert drauf, die Namen der Studierenden zu kennen und finde es auch wichtig, dass die Studierenden untereinander ihre Namen kennen. Und wir, da kommt die Theaterpädagogin dann doch beim ersten Seminarstunde sehr stark durch. Wir tatsächlich Namensspiel am Anfang machen.
Ah, okay.
Wo ich aber denke, das ist so anschlussfähig für den späteren Beruf, das können wir schon ruhig machen.
Ja, und es ist ja nie verkehrt, wenn man seine Kommilitonen, Kommilitoninnen einfach mal kennenlernt.
Und es zahlt sich eben nach hinten raus aus, genau für solche Prüfungsformate. Diese Prüfungsformate kann ich nicht aus der Kalten anbieten.
Ja.
Ich muss das schon vorbereiten in irgendeiner Art und Weise. Natürlich haben wir im Seminar nicht mit Tonaufnahmen gearbeitet, aber dieses, dass wir eben viel zusammen gesprochen haben, ist natürlich die methodische Vorbereitung für so ein Prüfungsformat auch.
Ja. Und wenn ihr jetzt die Gelegenheit während des Seminars eben auch gar nicht hattet, aufgrund der Zeit sicherlich auch mal was aufzunehmen, wie hast du dann angeboten, wie sich die Studierenden auf so ein Format vorbereiten können? Weil wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, dass zwar unsere Studierenden mit Digitalität an sich erstmal bekannt sind, aber vielleicht nicht jeder damit in Berührung gekommen ist, bisher mal eine Tonaufnahme einerseits zu machen und diese in dem zweiten Schritt eben auch zu bearbeiten. Also wie hast du da irgendwie Möglichkeiten geboten, Links zur Verfügung gestellt oder wie bist du das?
Ich habe tatsächlich auf die Serviceleistung der SLUB zurückgegriffen und einfach den Podcast-Führer rein als Voraussetzung für das Prüfungsformat gesetzt.
Ja, schön.
Das war und dann einfach noch andere Theaterpodcasts hatte ich noch verlinkt. Die sind allerdings nicht so eins zu eins zu verwenden, weil es eigentlich kaum Podcast-Formate gibt, die Aufführungen besprechen. Es gibt mehr so Podcasts, die so das große Feld des Theaters besprechen.
Okay.
Also Strömung oder einzelne Regisseurinnen oder so. Genau.
Okay. Aber du hast jetzt nicht zu sehr vorgegeben. Also kommen wir auch mal zu diesen Fragen wie Formatvorgaben. Bei Hausarbeiten kennen wir das ja alle. Da heißt dann, es sollte so und so viele Seiten haben, es sollte die und die Schriftart haben, es sollte so und so viel, keine Ahnung, Abstand vom Seitenrand sein, jetzt mal blöd. Und ein zweiter Schritt wäre dann auch Zitationsstil oder Literaturverweise. Ne? Ich weiß, wie hast du das angegangen?
Also es gab die Vorgabe, dass der Podcast ungefähr eine Stunde dauern sollte.
Okay.
Die braucht man tatsächlich auch, weil man diesen Dreischritt macht über die Beschreibung, weil das doch auch einen großen Raum einfach einnimmt. Und es waren ja Aufführungen, wo ich nicht dabei war.
Ja.
Und ich muss einfach als Hörerin auch das Gefühl für die konkrete Aufführungssituation bekommen. Und dann gab es quasi Vorgaben zu einem kleinen begleitenden Skript.
Mhm.
Also wo einfach nochmal dann auch im Nachgang konnte das erstellt werden, wie eine Inhaltsangabe. Mhm. Also wir sprechen erst darüber, dann darüber, dann darüber.
Ja.
Einfach, dass ich nochmal mich ein bisschen strukturieren kann. Und es sollte natürlich auch auf Literatur verwiesen werden oder zumindest Begrifflichkeiten eben, die wir uns erarbeitet haben, verwendet werden. Und die wurden dann einfach auch nochmal in der Literaturliste an dieses Skript angehangen.
Mhm.
Genau, dass also dieser wissenschaftliche Aspekt durchaus auch mit noch eine Rolle spielte. Einige Studierende haben zum Beispiel auch sich Produktionen von nicht professionellen SpielerInnen rausgesucht, also Bürgerbühnenproduktionen oder Produktionen der Theaterakademie, wo sie sich auch nochmal ein Feld, theaterwissenschaftliches Feld neu erarbeiten mussten, nämlich was macht es eigentlich, wenn nicht professionelle SpielerInnen auf der Bühne stehen? Und dort haben sich dann Literatur auch neu erarbeitet, die sie dann auch sehr ausführlich zitiert haben und dann da aber auch mit so ästhetischen Mitteln irgendwie gearbeitet haben, dass eben einer dann das Zitat vorliest, der nächste dann sagt, wo das herkommt oder dass auch Musik dann unterlegt war. Da zahlt halt auch wieder ein, dass eben die Studierenden oft nicht nur das Aufführungsanalyse-Seminar machen, sondern eben auch vorher die Theaterübungen, wo wir schon über theatrale und ästhetische Mittel uns austauschen, die sie dann hier auch wieder angewendet haben und das auch so ein bisschen als Inszenierung fast schon verstanden haben und da auch Sachen, die wir dort eben ausprobiert haben, dort arbeiten wir viel auch mal mit Mikrofon sprechen und so, das dann anwenden konnten.
Okay. Und diese Aufnahmen, die du dann bekommen hast von den Studierenden, waren die dann für deine Ohren ausschließlich bestimmt? Oder hast du gesagt, du stellst das auch noch irgendwo, ich sag jetzt mal, in dem Opal-Kurs zum Beispiel zur Verfügung oder so, dass es auch nachgenutzt werden kann in der Form?
Also die waren erstmal nur für meine Ohren
bestimmt.
Ist auch gut. Genau, wobei die Studierenden aber schon so getan haben, als würden sie sich an eine größere Gruppe wenden. Ich habe gesagt, also ihr müsst jetzt nicht Hallo Tabea sagen oder so, sondern tut schon mal so, als würden euch jetzt mehr Menschen zuhören. Und ich werde jetzt im Nachgang, wenn ich quasi alle nochmal in Formate gebracht habe, die man auch teilen kann, weil das war, Dateigröße war dann tatsächlich nochmal so ein Thema.
Oha,
oder eben Veröffentlichungsplattform, würde ich das gerne den Theatern nochmal zur Verfügung stellen, weil das ist auch mal ganz spannend für die TheatermacherInnen, wie ihre Inszenierungen reflektiert werden und wo die eigentlich so rezipiert werden und eingeordnet werden. Genau.
Eine hörbare Theaterkritik sozusagen.
Ja,
ja. Ja, schönes Format, ja. Ich war noch auf eine Frage gekommen, die mir jetzt gerade wieder entfallen ist. Ach so, genau. Und zwar, meine Frage war noch, ob das das erste Mal war, dass du so eine Art Prüfungsformat angeboten hast. Also, dass du den Versuch unternommen hast, jetzt erstmalig Podcast als Prüfungsformat zu etablieren. Oder gibt es das in deinen Seminaren schon länger, dass du sagst, wir gehen jetzt auch mal diesen neuen Weg?
Da ich ja noch gar nicht so lange an der TU bin und noch gar nicht so
lange. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Und noch gar nicht so lange Prüfungsformat überhaupt anbiete, war das das erste Mal.
Okay.
Genau, ich mache es noch nicht so lange.
Okay.
Ja.
Wie lange darf ich das fragen?
Seit 22.
Okay, also du hattest einfach gar nicht die Chance, dich schon so groß auszuprobieren.
Genau, und das tatsächlich waren so die ersten zwei Semester, musste ich auch erstmal so in diesem System ankommen.
Ja.
Genau, also ich komme ja aus so einem Stadttheatersystem, wo das Thema Prüfung jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Genau, und dann habe ich jetzt mir auch wirklich die Zeit gegeben, erstmal alles wahrzunehmen und auch erstmal viel so zu übernehmen, wie es mir übergeben wurde.
Klar.
Und jetzt langsam fange ich an, so meinen eigenen Stil da auch zu finden und das in Frage zu stellen, wie man Prüfungsleistungen abgibt.
Ja.
Das klingt jetzt krasser, als ich es meine, aber eben in Frage zu stellen, ob man bei Über Theater sprechen, ein Seminar, was heißt Über Theater sprechen, dann eine Hausarbeit abgeben zu müssen. Das einfach zu befragen und zu gucken, was kann es eigentlich noch geben.
Mhm.
Wobei eben das in der Theaterübung machen wir ja auch eine Werkschau. Ja. Da haben wir eine Aufführung, die wir zeigen, die letztendlich auch ein Prüfungsformat ist. Also ich sag mal so, in meinem Feld ist es nicht so absurd, andere Prüfungsformate zu haben.
Ja gut, das stimmt. Das bietet einfach so viele Gelegenheiten, sich zu öffnen und nicht nur an jetzt Texten zu arbeiten, wie das ja vielleicht sonst in den Geisteswissenschaften auch noch verbreitet ist. Aber schön, dass es eben das auch gibt. Und wie war denn die Reaktion der Studierenden dann oder das Feedback der Studierenden? Waren die offen dafür oder hatten die erstmal so Vorbehalte, haben gedacht, oh, Podcast, da traue ich mich gar nicht so ran?
Das gab es natürlich. Mhm. Aber das war schnell verflogen, als sie dann gemerkt haben, wir trainieren das ja jede Stunde eigentlich. Mhm. Wir müssen eigentlich nur das machen, was wir schon jede Seminarstunde machen. Am Anfang war die Skepsis schon groß. Wie sollen wir das machen? Wo sollen wir das denn aufnehmen? Und was denn genau, was du mich auch gerade alles gefasst hast, denn die Anfang, wie lange soll das denn dauern? Und wo mache ich denn dann irgendwo ein Beleg hin und so? Und dann versuche ich da aber erstmal zu sagen, bringen jetzt mal kurz Ruhe rein. Wir machen jetzt erstmal 4-5 Seminarstunden und dann sprechen wir nochmal in Ruhe drüber. Und dann hat sich das meistens schon alles in Wohlgefallen aufgelöst, weil dann irgendwie klar war, okay, wir machen eigentlich das im kleinen Format am Mikrofon, was wir im Seminar gemacht haben und wenden das quasi auf einen neuen Fall an.
Ja. Und das sollte ja hoffentlich immer so dieser Lerneffekt sein, den wir aus unseren Lehrveranstaltungen, den die Studierenden mitnehmen können, dass es so nachhaltig nutzbar ist, was sie dort lernen und das so dann auch gut reproduzieren können und vielleicht in Zukunft selbst sagen, du hattest ja gesagt, du hast vor allem Lehramtsstudierende bei dir, die vielleicht dann auch das in die Schulen mitnehmen und sagen, das ist auch ein Format, was ich dort gerne ausprobieren möchte und so eben sich das immer weiterentwickelt und wir so ein bisschen wegkommen von, wir können nur schreiben oder eben ein Referat halten. Ne?
Das ja, total. Und es gab aber auch wirklich Leute, die gesagt haben, ich schreibe eine Hausarbeit.
Ach so, okay, es gab auch welche, die
das... Genau, das war dann der Unterschied auch zwischen kleiner und großer Prüfungsleistung. Ah, okay. Und diejenigen, die sich für eine kleine Prüfungsleistung entschieden haben, haben dann auch eine Hausarbeit geschrieben. Das waren wenige, sehr wenige, aber das gab es auch, diese bewusste Entscheidung, ich gehe nicht den Weg.
Man kann ja niemanden dazu zwingen, ne? Das ist es. Und gut, dass sich aber doch so viele entschieden haben und das so schön fanden, das mitzumachen.
Und ich fand es auch wirklich interessant, das zu hören.
Das glaube ich auch,
Und auch, ich wusste ja vorher schon, welche Inszenierungen sie sich so rausgesucht haben und ich war dann auch streng mit mir und habe gesagt, ich gehe nicht in die Produktion und schaue sie mir nicht an, um wirklich diesen Effekt zu haben, verstehe ich, über was sie reden? Kann ich ihren Beschreibungen folgen? Also, dass ich wirklich diesen mehr oder weniger unverstellten Höreindruck dann hatte.
Und hast du es dann, nachdem du die Folge gehört hast, mal gewagt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich doch mal sehen, wie es wirklich war?
Manchmal haben die mir richtig Lust gemacht, so einzelne Produktionen. Und die eine werde ich jetzt auch gucken. Auf jeden Fall. Genau, also manche sind auch einfach dann abgespielt gewesen. Ja. Die Chance gibt es jetzt einfach nicht nochmal, das zu gucken. Und das ist dann auch okay. Aber das war schon sehr lustmachend, was sie da so aufgenommen haben, auf jeden Fall.
Gut Werbung gemacht,
sozusagen. Ja, und aber auch waren auch kritisch und haben auch Dinge offen gelassen, also wie es im besten Sinne eben bei Sprechen über Kunst sein sollte, dass auch Fragen zurückbleiben und wo man sich dann denkt, jetzt will ich mir meine eigene Meinung auch dazu bilden, jetzt gucke ich mir das auch nochmal an.
So dieses Weiterdenken animieren, das sollte ja eigentlich auch Geisteswissenschaft sein, dass man Lust auf mehr bekommt. Und würdest du Kollegen und Kolleginnen aus deinem Fachbereich, aber vielleicht auch sonst aus den Geisteswissenschaften oder darüber hinaus sogar, sagen, dass das ein Format ist, was du wiederholen würdest? Würdest du das wieder so machen oder würdest du vielleicht das auch nochmal weiterentwickeln, sofern das überhaupt geht? Oder?
Also ich finde es schon sinnvoll, aber ich finde eben Prüfungsformat muss was damit zu tun haben, was vorher passiert ist.
Ja.
Ich finde, das ist so eine Einheit.
Hm.
Ja. Das muss irgendwie einen konsistenten Faden haben.
Hm.
Also wenn ich, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich nie das Sprechen geübt habe, wie soll ich dann plötzlich ein Prüfungsformat im Sprechen machen? Hm. Von daher, ich glaube, das muss jeder sich immer selber befragen. Was trainiere ich auch oder wo will ich mit meinem Seminar, mit meinen Inhalten dahin? Ich würde es auf jeden Fall weitermachen.
Hm.
Was ich, oder was bei dem Format für mich wirklich nochmal eine Frage ist, ist, wo wird es publiziert?
Ja.
Wird es publiziert?
Hm.
Kann man das öffentlich machen? Auf welcher Plattform übergeben wir uns die Daten?
Ja,
so ganz praktische Fragen, weil das habe ich jetzt offen gelassen und das ist tatsächlich eine Hürde.
Hm.
Das würde ich mir nochmal genauer angucken und ich fände es eigentlich schon auch gut, wenn man das tatsächlich zeigen könnte auf einer Website oder wie auch immer, um einfach auch dieses studienbegleitende Angebot nochmal ein bisschen transparenter zu machen, was das eigentlich ist und warum das für mich als Studierende oder Studierende toll sein sollte, das zu absolvieren und das so ein bisschen lebendiger macht einfach.
Ja.
Und natürlich auch einfach die Theater eine Chance haben, davon wieder was mitzubekommen, weil wir ja auch viel kooperieren mit den Theaterhäusern und das sich manchmal sehr einseitig anfühlt, dass wir sehr viel nehmen und so.
Ja.
Und das könnte auch einfach ein Weg sein, auch Dinge wieder zurückzuspielen und zurückzuspiegeln.
Ja, schön. Und eigentlich die Welt des Theaters weiter zu behalten und noch offener oder zugänglicher auch zu machen, dass die Leute zu animieren, geht hin und guckt euch das an, das ist so schön.
Ja, total. Und also es gibt ja auch an den Häusern Digitalisierungsbestrebungen seit einigen Jahren.
Mhm.
Oft auch Digitalexperten an den Theatern,
wo
auch immer wieder mit Podcast-Formaten durchaus gearbeitet wird und experimentiert wird. An den wenigsten Häusern verstetigt sich das, einfach weil es ein krasser Aufwand ist.
Klar.
Aber da auch so ein bisschen vielleicht was zurückzugeben und ihnen da auch zu sagen, hier habt ihr auch jetzt nochmal Inhalte, die ihr vielleicht auch teilen könnt, vielleicht auch sehr spezifisch teilen könnt an ein sehr kleines Publikum oder wie auch immer, aber da einfach zu sagen, wir können euch auch was zurückgeben.
Mhm. Genau. Schön. Kannst du städtische Theater empfehlen, die das machen, oder möchtest du welche empfehlen, an denen das aktuell gemacht wird?
Podcast?
Ja.
Also die Semperoper hat einen Podcast, der sporadisch mittlerweile befüllt wird, aber da kann man auch auf der Website tatsächlich was einsehen. Die Frage ist ja, für was wird so ein Podcast verwendet? Und an der Semperoper ist es so, dass es quasi die verlängerte Dramaturgieabteilung ist, also dass man mal ein Interview hört mit einem Künstler oder einer Künstlerin und so weiter. Aber die Frage wäre ja, was könnte man mit so einem Hörformat an so einem Theater noch anstellen? Und dafür gibt es einfach super wenig Spielraum. Genau, also Podcast kenne ich jetzt eben vor allen Dingen an der Semperoper. Und es gab Experimente mit Hörformaten an den anderen Häusern. Da geht es aber dann eben auch viel nochmal in Richtung Audio-Walks, die entwickelt wurden. Genau, wo man dann mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Stadt läuft.
Ja.
Und genau, einfach Dinge anders wahrnimmt. Vor vielen Jahren, ich glaube, es war 2010, 2011, hat zum Beispiel das Staatsschauspiel schon mit Rimini-Protokoll zusammen das 100 Aktenkilometer zu den Stasi-Akten-Interessen gemacht, wo man eben mit Hörgeschichten auf dem Ohr durch Dresden gelaufen ist und Orte der DDR-Geschichte wahrgenommen, anders eingeordnet bekommen hat.
Spannend, ja. Also es gibt so, so viel zu entdecken und wir können eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur dazu einladen, die Augen und Ohren offen zu halten für alles.
Oder ins Aufführungsanalyse-Seminar zu kommen. Dann kriegt man nämlich so einen kleinen Spielplan serviert, wo man dann gemeinsam ins Theater gehen kann.
Also dann jetzt die aktive Aufforderung nochmal. Halten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ausschau auf dem Lehrveranstaltungsplan der Universität Dresden bei der Professur nach der BA-Hörnlein-Seminar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn weitere viele Studierende ihren Weg zu dir in die Lehrveranstaltung finden und ihr gemeinsam weiter so tolle Projekte machen könnt. Und bedanke mich bei dir, dass du bei uns warst, dass du uns berichtet hast aus von deinen Erfahrungen aus deiner Lehrveranstaltung zum Thema Podcast als Prüfungsformat. Vielen lieben Dank an dich. Das war ganz, ganz toll, dir zuzuhören.
Ich hatte auch sehr viel Freude, danke.
Das freut mich sehr, dass du dich wohl gefühlt hast. Und sage auch ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie gesund, haben Sie ein gutes restliches Sommersemester, das wünsche ich uns allen. Und ja, dann vor allem heute einen schönen Tag und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss.